Hallo, ich bin Habrock und ich erzähle euch jetzt ein paar Geschichten aus der Kurbelgruft. Ein bisschen zu meiner Person. Ich arbeite seit mittlerweile mehr als 15 Jahren bei einer Versicherung in der Datenverarbeitung als Softwareentwickler und hatte mehr als 10 Jahre mit Kurbel zu tun oder war nur Kurbelentwickler. Derzeit arbeite ich aber nur noch selten mit Kurbelprogrammen. Im Laufe der Zeit sind mir aber einige Sachen aufgefallen, die mir auf den ersten Blick sehr seltsam vorkamen, die aber mit der Überlegung, wo das Ganze herkommt, beziehungsweise wann die Sprache entstanden ist, einen gewissen Sinn ergeben haben, aber trotzdem veraltet waren, als ich Programmieren gelernt habe. So, dann schauen wir uns mal die Eigenschaften der Sprache an. Also die Sprache ist nicht case-sensitiv. Die Idee ursprünglich war, dass jede Anweisung einen Satz in der normalen Sprache bildet und einen Satz schließt man mit einem Punkt ab, sodass dass das auch für jede Anweisung gilt. Der Punkt wird, oder ja, dieser Punkt wird später noch wichtig. Der stellt nämlich auch eine gewisse Fehlerquelle dar. Die Idee war, dass die Sprache leicht verständlich sein sollte, also dass man sie im Grunde wie normales Englisch lesen können soll. Deswegen sind viele Füllwörter möglich, die man aber auch problemlos weglassen kann. Und was mir im Laufe der Zeit aufgefallen ist, manche Anweisungen sind sehr mächtig. Das heißt, eine Anweisung kann viele Sachen gleichzeitig machen. Da komme ich später auch nochmal drauf. So, von wann ist die Sprache? Also der aktuellste Sprachstandard ist von 2014. Zur Erinnerung, im gleichen Jahr ist Philae gelandet und Facebook hat WhatsApp gekauft. Der Standard davor ist aus dem Jahr 2002. In dem Jahr wurde die Buran 101 zerstört. Das war der sowjetische Raumgleiter, der tatsächlich im All war. Und der Euro wurde eingeführt. Mit diesem Standard kam bei COBOL auch Unicode-Unterstützung dazu und eine Sprachvariante für objektorientiertes COBOL. Für mich hat das immer den Eindruck eines Marketingbegriffs gemacht, da die Sprache so viele Eigenschaften hat, die mit Objektorientierung eigentlich nicht zusammengehen, dass ich mich damit auch nie größer beschäftigt habe. Der Standard davor, der war von 1985. Ja, in diesem Jahr wurde die Raumsonde Giotto gestartet und sowohl der Amiga als auch Tetris sind auf dem Markt erschienen. Wie man an den Jahreszahlen jetzt schon sehen kann, so etwa alle 10 Jahre kommt ein Standard dazu. Der Mitte der 90er ist aus irgendeinem Grund entfallen. Ja, davor war der 1974er Standard. In dem Jahr wurde der erste Satellit der Europäer gestartet, also der erste Satellit überhaupt, der weder von den USA noch der Sowjetunion gestartet wurde. Und der immer noch bekannte wissenschaftliche Taschenrechner HP65 ist erschienen. Wir sind aber immer noch nicht beim ersten Standard. Der erste ANSI-Standard war aus dem Jahr 1968. In diesem Jahr ist die erste bemannte Apollo-Mission, Apollo 7, geflogen und die Firma Intel wurde gegründet. Ja, und der erste COBOL-Standard überhaupt ist aus dem Jahr 1960. In diesem Jahr hat die Sowjetunion die Hunde Belka und Strelka ins All geschickt und das waren auch die ersten Lebewesen, die wohlbehalten wieder auf der Erde angekommen sind. Und der Rubin-Laser als erster Laser überhaupt wurde in diesem Jahr auch entwickelt. Ja, was auch noch relevant ist, die gesamten Standards sind abwärtskompatibel. Also auch Anweisungen, die seit mehreren Standards als veraltet gekennzeichnet werden oder gekennzeichnet sind, werden von aktuellen Compilern trotzdem noch verstanden. Und die wird man vermutlich auch nie loswerden. So. Dann das Zeilenformat an, was zumindest bei den älteren Standards gültig war. Das kommt von diesem schönen Datenträger hier, der Lochkarte. Also pro Zeile 80 Zeichen zur Verfügung, wobei die nicht komplett nutzbar sind. Denn zuerst mal vorne kommen fallen sechs Zeichen weg für die Zeilennummer. Das Zeichen in der siebten Spalte, da sind Sonderzeichen, die ganze Zeile als Kommentar kennzeichnen oder sagen, dass diese Zeile die Zeile vorne dran fortsetzt oder so oder ähnliches, ist also auch nicht nutzbar. Dann gibt es hinten einen reservierten Bereich von 8 Zeichen, wo traditionell der Programmname drin stand. Ja, und dann gibt es noch den vorne einen Bereich von 4 Zeichen, sogenannten Bereich A, in dem nur bestimmte Befehle beginnen dürfen. So dass man für die eigentlichen Anweisungen 61 Zeichen pro Zeile hat. Dass man damit natürlich sich bei der Länge der Variablennamen und so weiter eher einschränkt, dürfte verständlich sein. Ja, und mit dem 2002er Standard wurde das Zeilenformat teilweise aufgehoben. Mittlerweile gehen also auch längere Zeilen. Trotzdem natürlich, da die Programme sehr alt sein können, findet man häufige Quelltexte, die sich trotzdem noch an diesen Standard halten. Genau genommen habe ich bei uns in der Firma noch nie ein COBOL-Programm gesehen, das sich nicht an dieses Zeilenformat hält. So, das Programm ist sehr strukturiert aufgebaut. Also, es beginnt mit der Identification Division. Dort stehen grundlegende Informationen wie der Name des Programms. Dann kommt die Environment Division, die sozusagen die Umgebung des Programms definiert. In der Configuration Section zum Beispiel die Änderung, dass nicht der Dezimalpunkt als Komma verwendet wird, sondern tatsächlich das Komma in Zahlen. Und in der Input-Output Section werden die ganzen Dateien, mit denen das Programm interagiert, definiert. Als nächstes kommt die Data Division. Dort als erstes die File Section, wo dann für die vorher definierten Dateien das Datenformat beschrieben wird. Die Working Storage Section, wo die ganzen Variablen, die im Programm auftauchen, beschrieben werden. Daran kann man schon erkennen oder sich denken, nein, es gibt keine lokalen Variablen und dementsprechend kann man auch nicht einfach so eine Funktion definieren mit Übergabewerten. Außer man definiert den Übergabebereich halt auch in dieser Working Storage Section. Dann kommt noch die Linkage Section. Das ist dann die Datenstruktur, die das Programm beim Aufruf übergeben bekommen kann, wenn es sich um ein Unterprogramm handelt. Und schließlich haben wir noch die Procedure Division. In diesem Teil finden sich dann die einzelnen Anweisungen, die man dann auch mit Sections gliedern kann. Da ist man dann in der Benamung frei. Und natürlich, wenn irgendwelche Sections nicht benötigt werden, dann können sie entfallen. Ja, die Definition von Variablen erfolgt in einer Baumstruktur mit verschiedenen Ebenen. Hier habe ich jetzt mal so eine Beispieladresse und eine Summe angelegt. Und das würde dann, das sieht dann so aus, dass man mit der Bezeichnung Adresse die gesamte Adresse auf einmal anfassen und in eine andere Variable das kopieren kann. Und hier ist jetzt zu sehen, Straßenname mit PIC, Abkürzung für Picture, man kann auch Picture ausschreiben. X20 wäre dann 20 beliebige Zeichen, also alphanumerisch und Sonderzeichen und wird vorbelegt mit Leerzeichen. Dann Filler ist ein reserviertes Wort, da wird dann einfach ein Zeichen gesetzt, was man aber nicht ansprechen kann, um in diesem Fall dann Straßenname und Hausnummer zu trennen, sodass man, wenn man Straße als Zeichenkette nimmt, den Straßenname, ein Leerzeichen und danach die Hausnummer hat. Und die Hausnummer ist hier dreistellig numerisch definiert. Ja, im Grunde die gleiche Struktur findet sich auch beim Ort mit Postleitzahl und Ortsname. Das Wort Filler kann auch einfach entfallen, das kann man auch leer lassen. Das Feld kann man dann genauso wenig ansprechen. Außer natürlich, man belegt Ort direkt mit einer Zeichenkette, also Postleitzahl, Filler und Ortsname. Ja, und Summe als Beispiel einer Zahl, in diesem Fall S steht für das Vorzeichen. 9 ist eine numerische Stelle. Die 5 in Klammer bedeutet 5 Stellen vor dem Komma. Beim V wird das Komma gesetzt, 2 Nachkommastellen. Und diese Variable wird mit 0 vorbelegt. Und wie man hier dann an den Zahlen erkennen kann, beim Sprachdesign war auch ein Kriterium, dass sich die Personen, die die Sprache programmieren sollten, dann nicht irgendwie mit Binärdarstellung oder so auseinandersetzen müssen, sondern eine Dezimaldarstellung nutzen können. Also hier jetzt nochmal die Zeichen, die bei Variablendefinitionen vorkommen können. 9 wäre die Position einer Ziffer, V die Position, wo dann das Komma in der Zahl gesetzt wird. S für die Positionierung des Vorzeichens, das kann vor oder nach der Zahl stehen. X für ein alphanumerisches Zeichen und A, was man eigentlich nie sieht, nur für ein alphabetisches Zeichen. Ja, bei numerischen Variablen gibt es auch noch die Möglichkeit, dahinter Usage zu schreiben. Usage Display, dann wird ein Byte pro Ziffer verwendet. Mit Usage Comp 1 bekommt man eine Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit, mit Comp 2 eine doppelte Genauigkeit. Mit Packed Decimal oder Comp 3 hat die eine gleiche Bedeutung, wird für jede Ziffer ein halbes Byte verwendet und zusätzlich ein halbes Byte für das Vorzeichen. Mit Binary, Comp oder Comp 4, da kann man sich aussuchen, wird die Zahl in Dual-Darstellung abgespeichert. Zusätzlich gibt es noch einen Usage Index. Dann wird eine 4-Byte lange Variable definiert, die bei speziellen Befehlen halt eine Indizierung ermöglicht. Und Usage Pointer, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nie gesehen, für eine Speicheradresse. Dann als weiteres haben wir die Möglichkeit der Druckaufbereitung. Also wenn man eine Zahl ausgeben will, sodass sie einfach lesbar ist, dann gibt es ein weiteres Variablenformat, wo auch wieder 9 für eine Ziffer steht, Z auch für eine Ziffer, wobei bei führenden Nullen dieses Feld mit einem Leerzeichen gefüllt wird. Ein Sternchen liefert einen sogenannten Schutzstern bei führenden Nullen, halt damit man auf dem Ausdruck nicht nachträglich was manipulieren kann. Minus wird bei einer negativen Zahl mit dem Vorzeichen belegt und sonst mit Leerzeichen. Und Plus wird das Vorzeichen immer belegt. Und Minus oder Plus kann man auch mehrfach zum Beispiel vor eine Zahl setzen und dann funktioniert das genauso wie das Z. Das heißt, das Vorzeichen wird dann möglichst nah an die Zahl herangerückt und davor mit Blank belegt. Unten dann noch ein paar Beispiele. Wenn man die Zahl minus 12,34 jetzt in eine Variable mit der Druckaufbereitung minus 9.999,99 schreiben würde, hätte man als Ausgabe minus 0.012,34. Darunter mit dem führenden Blank. Darunter ein Beispiel, dass das Vorzeichen auch hinter der Zahl stehen kann. Und ganz unten, wie das mit Schutzsternchen aussähe. Ja, und natürlich ist die Konvertierung zwischen den verschiedenen Zahlenformaten nicht automatisch oder nur in engen Grenzen. Das heißt, ich kann eine Zahl, in die binär abgespeichert ist, nicht einfach in eine Variable mit Druckaufbereitung kopieren, sondern muss sie erst in eine Variable mit Usage Display kopieren. Das geht. Und diese Variable kann ich dann in eine druckaufbereitete Variable kopieren. Ja, an arithmetischen Operationen gibt es Add, Divide, Multiply, Subtract, Compute und Move habe ich da jetzt auch dazu genommen. Also die oberen 4 sind jeweils speziell für die Rechenoperation. Und auch hier gibt es mehrere Darstellungen, wie unten zu sehen ist. Also Divide Foo into Bar teilt Bar durch Foo und weist das wieder der Variable Bar zu. Divide Foo into Bar giving Erg teilt auch Bar durch Foo und weist es der Variablen Erg zu. Divide Foo by Bar giving Erg teilt nicht Bar durch Foo, sondern Foo durch Bar und weist das Erg zu. Oder das Ganze mit der Compute-Anweisung darunter. R gleich Fu durch Bar ist eine kürzere Schreibweise und zusätzlich kann man dann auch gleich mehrere Operationen hintereinander durchführen, so dass man normalerweise Compute nimmt, weil es einfach weniger zu schreiben ist. Allerdings, ach ja, und Move, den einfach dazu, den Inhalt einer Variablen in eine andere zu kopieren. Allerdings sind die einzelnen Operationen durchaus mächtig, wie hier zu sehen ist. Also divide foo by bar giving arg rounded, reminder rest, on size error Anweisung 1, not on size error Anweisung 2. Also es wird foo durch bar geteilt, gerundet und arg zugewiesen. Der Rest der Division wird nach rest geschrieben. Falls ein Variablenüberlauf passiert sein sollte, wird Anweisung 1 ausgeführt, sonst wird Anweisung 2 ausgeführt und das Ganze abgeschlossen mit End Divide. Ja, dann Move hat auch einige Möglichkeiten. Es kann nämlich nicht nur einzelne Variablen oder halt so einen ganzen Zweig des Baums in eine andere Variable kopieren, sondern es hat auch die Möglichkeit Move Corresponding, Foo to Bar, oder kürzere Schreibweise Move Cor, Foo to Bar. Das nimmt aus der Datenstruktur Foo diejenigen Variablen, die weiter unten im Baum stehen, und genauso heißen wie Variablen in der Datenstruktur bar und kopiert die rüber. Also in diesem Fall aufpassen, dass man nicht in einer der beiden Datenstrukturen eine Variable umbenennt, die von dieser Operation betroffen ist. Sonst viel Spaß bei der Fehlersuche. Außerdem kann Move auch noch zum Initialisieren von Variablen genutzt werden. Also move all zeros to arg schreibt Nuller in das Feld arg. Move all zero to arg macht genau das Gleiche. Und zeros kann man auch ohne das E hinter dem O schreiben, macht auch genau das Gleiche. Ja, zur Manipulation von Zeichenketten gibt es lediglich drei Anweisungen: Inspect, String und Unstring. Inspect dient dazu, in einer Zeichenkette zu schauen, ob irgendein Zeichen oder eine kürzere Zeichenkette vorkommt oder auch wie oft eine Zeichenkette vorkommt oder an welcher Position sie das erste Mal auftritt. Also auch wieder, wie vorhin an Divide gezeigt, ein Befehl mit verschiedenen Möglichkeiten. String dient dazu, mehrere Zeichenketten hintereinander zu hängen, wobei in diesem Fall dann auch bei jeder Zeichenkette ab einem bestimmten Zeichen abgeschnitten werden kann, um zum Beispiel folgende Leerzeichen zu entfernen. Und Unstring zerlegt eine Zeichenkette in mehrere einzelne Zeichenketten, auch definiert über die Länge oder über gewisse Trennzeichen oder so. Ja, und das war's an Möglichkeiten der Modifikation von Zeichenketten. An Kontrollstrukturen gibt es if, evaluate, also heutzutage würde man sagen ein Case Statement. GoTo, Alter, das gehört in diesem Fall zu GoTo, da komme ich gleich darauf zurück, Perform und Copy. Ein nettes Detail, was mir mal bei Evaluate aufgefallen ist in einem Programm, es sind maximal 256 Unterscheidungen möglich. Mit der 257. Unterscheidung kriegt man einen Compile-Fehler, ohne dass man diese Begrenzung irgendwo in der Dokumentation finden könnte. Also zumindest ich war nicht erfolgreich. Gut, ist vermutlich ein extremer Sonderfall, den ich da hatte. Ja. Also if ist klar für Fallunterscheidungen. Auf GoTo komme ich gleich noch zurück. Und ja. Und ach ja, endif, endperform und endevaluate sind erst mit dem Standard COBOL 85 definiert worden. Das heißt, vorher hat ein Punkt beliebig viele if und evaluate und perform Statements zugemacht. Also das Zeichen, was man am schlechtesten sieht, war in diesem Fall am mächtigsten. Ja, wenn man aus Versehen einen Punkt auskommentiert und der Rest trotzdem ein sinnvolles Ergebnis liefert, was aber nicht das Gewünschte tut, hat man auch viel Spaß bei der Fehlersuche. Ja, GoTo kann nicht nur zu einem Label springen, sondern es gibt auch die Möglichkeit GoTo Label 1, Label 2, Label 3, depending on Zähler. Das heißt, wenn Zähler den Wert 1 hat, wird zu Label 1 gesprungen, bei 2 zu Label 2 und bei größerem zu Label 3. Weiter gibt es die Anweisung Alter. Alter Label 1 to proceed to Label 2. Auch das kann man kürzer schreiben. Alter Label 1 to Label 2. Es sorgt dafür, dass bei GoTos, die nachher ausgeführt werden, wenn dort steht GoTo Label 1, dann springt die Ausführung zu Label 2. Und ja, mehrere Alter-Statements können auch gewissermaßen verkettet werden. Ja, ich habe Alter einmal in einem produktiven Programm gefunden. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht mit einem Handbuch eines Kollegen, bis ich verstanden habe oder bis ich akzeptieren wollte, was diese Anweisung tut. Und dann habe ich auch ungefähr eine Stunde gebraucht, bis ich mit dem Kopfschütteln wieder aufhören konnte. In diesem Handbuch war die Beschreibung des Statements anderthalb Seiten lang. Ungefähr eine halbe Seite war die Beschreibung, was der Befehl tut. Der Rest waren Hinweise der Kategorie auf keinen Fall verwenden. Wir beschreiben es hier nur, falls Sie es in einem alten Programm mal sehen sollten. Aber bloß die Finger weg ist böse, ist veraltet, soll aus dem Standard gestrichen werden und so weiter und so fort. Ja, Perform wird genutzt, um Prozeduren aufzurufen. Also wie vorhin bei der Definition schon beschrieben, diese Sections im Quelltext werden mit Perform aufgerufen und nach der Ausführung wird dann auch wieder hinter dieses Perform zurückgesprungen. Perform kann aber noch mehr. Mit Perform-Anweisung, Zähler-Times, wird eine Vorschleife definiert, also der Anweisung wird Zähler mal aufgerufen. Wobei, wenn man einen mitlaufenden Zähler haben möchte, für einen Schleifendurchlauf, dann muss man sich den extra definieren. Außerdem deckt Perform die While-Schleife ab durch Perform Prozedur with Test Before until Bedingung, also bis der Ausdruck bei Bedingung erfüllt ist. Und man kann sich fast denken, Perform deckt auch die Do-While-Schleife ab, im Grunde die gleiche Struktur, nur with Test After. Und es war aber bis in die 80er hinein üblich, Schleifen mit if und go to zu lösen. Kann einem auch etwas Kopfzerbrechen bereiten, wenn man mit so einer Struktur nicht rechnet, weil man es noch nie gesehen hat, aber dann in einem Programm drauf stößt. Also als ich sowas das erste Mal gesehen habe, habe ich auch einige Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe. Jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Also hier sind jetzt drei Quelltexte, die einfach A von B abziehen und das Vorzeichen auf positiv setzen. Sie sehen auf den ersten Blick ja gleich bzw. sehr ähnlich aus. Es ist allerdings so, einer der Quelltexte gibt das Ergebnis zweimal aus, einer gibt es einmal aus und einer führt zu einem Compile-Fehler. Ja, um das aufzulösen, mal die Endifs eingefügt. Also der ganz links gibt einmal aus, weil in if der erste Zweig durchlaufen wird, der a größer als b ist. Der zweite gibt das Ergebnis zweimal aus. Und der dritte führt zu einem Compile-Fehler, da ja dieses else, dieser else-Zweig ohne ein if in der Gegend rumsteht. Ja, wo wir gerade beim Thema Fehlersuche sind. Also im Fall eines Programmabbruchs, ein Stacktrace gibt es nicht wirklich, sondern höchstens hat man im Fall eines harten Programmabbruchs den Dump des Speicherinhalts und kann dann halt selber auf die Suche gehen, in welcher Zeile das Programm abgebrochen ist und an welcher Variable es liegen konnte, beziehungsweise an welchem Wert in der Variable. Wenn man vorher schon damit rechnet, dass man einen Wert brauchen könnte, kann man mit der Anweisung Display eine oder mehrere Variablen ausgeben, die in eine Datei bzw. in eine spezielle Datei, die Konsole, geschrieben werden. Bei Online-Programmen, das sind Programme, die interaktiv bedient werden, in unserem Fall auch von Sachbearbeitern, geht das aber nicht. Da können mehrere Instanzen gleichzeitig laufen und die ganzen Display-Ausgaben laufen dann im Rechenzentrum auf einer Konsole auf. Als Entwickler sieht man die also nicht, aber die Kollegen im Rechenzentrum fluchen dann eventuell, wenn sie zu viele Ausgaben in dieser Konsole bekommen. Ja, es gibt aber verschiedene Debugger, die unterschiedlich gut zu bedienen sind. Normalerweise hat man auch einen unterschiedlichen Debugger für Online- und für Batch-Programme. Ja, heutzutage werden die mehr oder weniger gut von der Entwicklungsumgebung unterstützt, womit wir dann zu den Entwicklungsumgebungen kommen. Herkömmlich war das ein Editor, der auf dem Großrechner lief und im 3270 Terminal, beziehungsweise in neueren Fällen in der Terminal-Emulation auf dem PC bedient wurde. Also 24 Zeilen zu je 80 Zeichen, wobei von den 24 Zeilen oben und unten noch ein paar für Statusinformationen und so weiter wegfielen. Also das war für mich irgendwie so wie Programmieren durch einen Briefschlitz sozusagen. Also im Zweifel sieht man recht wenig. So, dass ich mir dann normalerweise im Browser das gleiche Programm aufgemacht habe im Online-Repository, weil ich dort dann doch irgendwo so 50, 60 Zeilen oder so auf einmal sehen konnte und auch leichter scrollen konnte, um dann noch einen Überblick zu bekommen. Heutzutage gibt es zum Beispiel die IDZ von IBM, also IBM Developing for Z Systems, was eine Eclipse-Umgebung ist mit spezifischen Erweiterungen für Großrechner, zum Beispiel auch für COBOL. Da hat man dann auch verschiedene Editor-Möglichkeiten. Also man kann sowohl einen Editor nutzen, der sich genauso bedient wie der Editor auf dem Großrechner, oder auch Editoren, die sich wie ja, heute übliche Editoren bedienen lassen. Also mit besserer Suchfunktion oder Suchen und Übersetzen Funktion, dafür aber eventuell nicht so bequem mit der Möglichkeit, einen Block von nur ein paar Spalten über mehrere Zeilen zu markieren und zu kopieren. Ups. Da. Sonst gibt es auch noch die Möglichkeit von Generatorsprachen, die einem das Leben erleichtern können, die dann durch einen Precompiler geschickt werden, wo man dann halt eine weitere Sprache lernen muss, die einem aber eine Menge Standardoperationen abnehmen kann. Problem bei denen kann dann aber sein, wenn die neue Entwicklungsumgebung diese Sprache nicht mehr unterstützt oder der Hersteller der Sprache der Entwicklung keine Unterstützung für die Entwicklungsumgebung gebaut hat, kann es passieren, dass die Programme in dieser Sprache einfach durch den Precompiler geschickt werden und dann dieser Quelltext abgespeichert wird und man dann in Zukunft mit diesem Quelltext arbeiten muss. Und dann kann es passieren, dass einem auffällt, okay, die Generatorsprache hat keine sinnvollen Datenstrukturen, oder nein, nicht Datenstrukturen, sondern Programmablaufstrukturen produziert, sondern eine Go-To-Wüste, so dass das Programm, was vorher einfacher zu lesen und zu verstehen war, auf einmal viel schwieriger zu verstehen ist. Ja, das war es dann von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Und sonst, falls da jemand später noch Fragen hat, darunter sind mal einzelne Kontaktmöglichkeiten von mir. So. So, ja, eine Frage und das Mikro.
Ja, ich habe eine Frage. Du hast die Working Variables erwähnt. Wie würde man, oder wie war das nochmal?
Was für Variablen?
Die Working Variables oder sowas? Nee.
Die Working Storage, ja.
Ja, du hast erwähnt, dass es keine Möglichkeit gibt, deiner Prozedur Parameter zu übergeben. Wie würdest du das damit machen?
Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist halt in dieser Working Storage, also bei den globalen Variablen, eine Variable zu definieren, wo halt vor dem Aufruf einer Section mit Perform der Inhalt reingeschrieben wird, der in dieser Section dann benötigt wird und dann in der Section weiterverarbeitet wird. Aber daran sieht man schon, rekursive Aufrufe gehen damit nicht. Prinzipiell wäre es auch möglich, eine Variable weiter zu verwenden oder für mehrere Stellen zu verwenden. Man müsste halt nur aufpassen, dass in dieser Variable nicht gerade was drinsteht, was später noch gebraucht wird. Also im Zweifelsfall lieber noch eine weitere definieren und die Working Storage aufblähen.
Und was unterscheidet denn Working Storage von anderen Variablen?
Es gibt sie im Working Storage. Also lokale Variablen gibt es einfach nicht. Es gibt nur Variablen-Definitionen halt für das Programm, dann Variablen-Definitionen, die beim Aufruf des Programms belegt werden und Variablen-Definitionen für die Ein- und Ausgabe Dateien des Programms. Ach ja, was ich bei den Variablen vergessen habe, ist die Möglichkeit Redefines, wo man den Speicherbereich von einer Variablen oder so einem Teil der Baumstruktur wiederverwenden kann. Ja, man sollte aber da natürlich aufpassen, dass wenn man das zum Beispiel als Zeichenkette wiederverwendet, es aber eine numerische Variable ist, dass tatsächlich bei jedem Zugriff oder bei jedem lesenden Zugriff auf die numerischen Variable auch eine Zahl drin steht. Sonst kriegt man einen Laufzeitfehler. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Hat noch jemand eine Frage? Sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.